Handelt, bis ich komme. Ich lese aus Lukas 19, Vers 11 bis 27. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis. Denn er war nah bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Und er sprach: Ein Mann von edler Herkunft zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Der ließ seine 10 Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn, schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns als König herrsche. Und es begab sich, als er wiederkam, nachdem er das Königtum erlangt hatte, da ließ er die Knechte zu sich rufen, denen er das Geld gegeben hatte, um zu erfahren, was sie erhandelt hätten. Da trat der erste herzu und sprach: Herr, dein Pfund hat 10 Pfund eingebracht. Und er sprach zu ihm: Recht so, du guter Knecht, weil du am geringsten treu gewesen bist, sollst du Macht haben über 10 Städte. Der zweite kam auch und sprach: Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erbracht. Zudem sprach er auch: Und du sollst über 5 Städte sein. Und der dritte kam und sprach: Herr, siehe da, hier ist dein Pfund, das ich in einem Tuch verwahrt habe, denn ich fürchtete mich vor dir, weil du ein harter Mann bist. Du nimmst, was du nicht angelegt hast, und erntest, was du nicht gesät hast. Er sprach zu ihm: Mit deinen eigenen Worten richte ich dich, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein harter Mann bin? Nehme, was ich nicht angelegt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht? Und wenn ich zurückgekommen wäre, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu denen, die dabei standen: Nehmt das Pfund von ihm und gebt's dem, der 10 Pfund hat. Und sie sprachen zu ihm: Herr, er hat doch schon 10 Pfund. Ich aber sage euch, wer hat, dem wird gegeben. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Doch diese meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrsche, bringt her und macht sie vor mir nieder.
Unter welcher Voraussetzung sagte Jesus dies Gleichnis? Habt ihr am Anfang zugehört? Das ist genau das Thema. Als sie nun zuhörten, sagte es Jesus. Und es ist ja vergeblich, jemandem irgendetwas sagen zu wollen, der nicht zuhört. Wie oft haben wir das gerade jüngst erlebt und erlitten, dass Menschen nichts hören wollten. Sie hatten sich festgelegt auf eine Beurteilung, eine Meinung und wollten nicht hören, wenn wir sagen, wir sehen das anders. Man kann sich das Reden dann sparen. Das ist vergebene Liebesmüh und es bessert ja auch nicht die Beziehung, wenn man sagt, du musst es aber richtig sehen. Dann kann man halt nichts machen als warten und beten. Jesus hatte in diesem Fall willige Zuhörer, nur dass sie was ganz anderes erwarteten, als er sagte. Denn sie erwarteten, dass die Herrschaft Gottes sogleich sichtbar anbricht. Das war eine richtige Naherwartung vor 2000 Jahren. Die vermissen wir heute. Dabei sind wir doch jetzt am Ende viel näher als damals. Damals sagte ihnen Jesus noch, da kommt eine lange Zwischenzeit. Und in dieser Zeit werden seine Diener Aufträge zu erfüllen haben und er, der Edle, wird unterwegs sein. Ich bin sicher, dass die meisten Hörer damals nicht kapiert haben, dass er von sich selber spricht. Er ist ja ein Gleichnis und ich bin immer wieder begeistert von Jesu Gleichnissen. Sie sind so frappierend, so gewaltig. Und hier spricht er von sich selbst, dass er weggehen wird und seine Diener zu handeln haben. Er wird unterwegs sein und als bestätigter König wiederkommen. Da gibt es nun diese Bürger seines Reiches. Es gibt seine Diener und es gibt seine Bürger. Die hassten ihn. Also hier wird nicht um den heißen Brei rumgeredet, es wird Klartext gesprochen. Die sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns als König herrsche. Und weil er schon weggegangen ist, schicken sie noch Leute hinter ihm her, richtet ihm das bloß aus. Wir wollen nicht, dass du über uns herrschst. Es stört ihre Befindlichkeit, seine Bürger zu sein. Denn das sind sie nun mal. Und es stört sie, nicht selbst bestimmen zu können. Ja, nicht mal sich selbst zu gehören. Die Menschen stört es, die meisten auf dieser Welt, dass Folgendes stimmt. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Und auch wer darinnen ist. Und Jesus hat es erlebt und erlitten. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir wollen nicht. Und man sagt ja, des Menschen Wille ist sein Himmelreich oder auch seine Hölle. Psalm 2 ist hier besonders eindrucksvoll. Da reden solche Menschen gegen den Herrn und seinen Christus das Gleiche. Wir wollen nicht, mit anderen Worten. Lasst uns ihre Fesseln zerreißen und ihre Stricke von uns werfen. Sie empfinden alles, was der Herr und sein Christus ihnen antragen, als unzumutbare Einschränkung. Damit wollen sie nicht leben. Die göttlichen Gebote zum Schutz gegen Übergriffe gegeben, werden als untragbare Engführungen erlebt, als Stricke und Fesseln, lass uns das zerreißen, von uns werfen. Und genauso geschieht es doch zunehmend. Kennt ihr denn eins der 10 Gebote, das noch beachtet wird? Kennt ihr eine Ordnung Gottes, die nicht ins Gegenteil verkehrt wurde? Geschah das früher doch eher so unter der Oberfläche, so ist das Böse jetzt immer stärker herausgekommen und tobt sich immer mehr aus. Und das Böse hat so eine Eigenart, es kann nicht besser werden. Das widerspricht ja der Natur des Bösen. Es kann nur ausreifen, immer böser werden, immer offensichtlich, immer dreister. Auch immer dadurch klarer zu erkennen für die, die es sehen. Ich nenne mal ein Beispiel für eine Ordnung Gottes. In 1. Mose 1 steht, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Wer heutzutage diese biologische Selbstverständlichkeit benennt, der muss mit Problemen lächeln. Guten Tag. Mit Problemen rechnen ist ein Zungenbrecher. Ja, mit richtigen Problemen. Er wird nicht etwa nur belächelt, sondern er muss mit handfesten Problemen rechnen. So eine Veranstaltung, wo das biologisch erzählt wird, einfach nur so klar dargelegt wird, die wurde erst abgesagt und wieder angesagt, mit heftigen Schutzmaßnahmen durchgeführt, das ist aus jüngster Zeit. Wenn dann eine Wissenschaftlerin erzählt, es gibt Mann und Frau. Also das ist eigentlich zum Lachen, ja. Was macht Gott denn im Psalm 2? Wer weiß das, was da steht? Wo die so sich austoben und Stricke zerreißen und fesseln und alles von sich werfen. Was Gott macht, das reimt sich darauf, er lacht. Er spottet ihrer und lacht. Hätten wir das von ihm gedacht? Das heißt, wir dürfen mitlachen. Wir müssen auch nicht alles so ernst nehmen, was diese Welt von sich gibt. So wie es in einem Lied heißt, die falschen Götzen macht zu Spott. Der Herr ist Gott, gebt unserem Gott die Ehre. Gott direkt hassen, das tun die wenigsten unserer Bekannten. Die meisten lassen den lieben Gott einen guten Mann sein, aber viele haben ein problematisches Gottesbild. Sie lehnen Gott als Instanz nicht ab, sehen ihn aber als einen Aufpasser, ob sie einen Fehler machen. Als Polizist aber nicht im Sinn von Freund und Helfer. Geht uns nicht auch das so, beim Anblick eines Polizeiautos checken wir kurz, machen wir alles richtig, fahren wir nicht zu schnell? Schon mal erlebt, ja. Hält dich gar ein Polizist an, so bist du sicher, ein Problem zu haben. Wie groß ist deine Überraschung, wenn er sagt, Sie wirken so orientierungslos, kann ich Ihnen helfen? So begegnet Gott den Menschen, wenn er sie anhält im Leben, um sie dazu anzuhalten, ihr Leben zu ändern. Vom Sündenfall an hat er unter dem Abstand von uns gelitten und gerufen, Adam, wo bist du? Adam fürchtete sich, denn er war Gott durch Ungehorsam fremd geworden. In der Distanz formt sich ein bedrohliches Gottesbild, so wie wir es eben im Gleichnis gehört haben von diesem dritten Knecht. Ich fürchtete mich. Er wollte weder mit Gott noch mit dessen Gaben etwas zu tun haben. Hier hast du das Deine. Hast etwa du auch noch ein Gottesbild zum Fürchten? Dann stürzt dich nicht in Aktivitäten, um es ihm recht zu machen. Gott leidet unter dem Bild, das viele von ihm haben. Um uns davon zu erlösen, kam er in Jesus, um seine Liebe begreiflich und ergreiflich zu machen. Paulus sagt, er möchte nichts anderes verkündigen als Jesus, als den Gekreuzigten. Und angesichts des Gekreuzigten ist jeder Zweifel an Gottes Liebe hinfällig. Deutlicher kann man die Liebe nicht beweisen. Hast du Angst vor Gott, dann schau auf Jesus, wie er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Seine völlige Liebe treibt die Furcht aus. Dann musst du nicht mehr vor Strafe zittern. Seine Barmherzigkeit löst deine Verkrampfung. Wenn du das allein nicht schaffst, dann bete mit jemandem. Das hat große Vollmacht, gemeinsames Gebet. Dann ist man zu zweit immer zu dritt, nämlich mit dem Herrn, der berührt und zuspricht und hilft und heilt. Und du erlebst dann, weil dir Barmherzigkeit widerfährt, wirst du nicht müde, seine Gaben und Aufgaben als die deinen anzunehmen und dann nicht Leistung zu bringen, sondern Frucht. Jetzt sind wir bei den beiden tätigen Knechten in dem Gleichnis. Beachtlich ist ihre Bescheidenheit. Was sagen sie? Dein Pfund hat alles erworben. Ich weiß gar nicht. Sie waren gelassen unterwegs in dem Wissen, in der Gabe des Herrn, die er mir anvertraut hat, liegt eine Kraft, die Frucht hervorbringt. Sie loben den Herrn und nicht sich selbst. Sie sagen nicht etwa, dein Pfund war echt wenig, schau nur, was ich da viel draus gemacht habe. In Matthäus 25 ist ein paralleles Gleichnis, wo Jesus erzählt, wie dem einen 5, dem anderen 2, dem dritten 1 Pfund gegeben wird, einem jeden nach seiner Dynamis. Dynamis sagt uns was, ne? Wer kennt Worte, die wo Dynamis drin vorkommt?
Dynamit.
Dynamo. Dynamik, ja, zum Beispiel noch. Ne? Ja, ist nun egal, ob man ein Gleichnis so erzählt, dass jeder eins bekommt und dann mehr oder weniger draus macht, oder ob einer 2, einer 5 und das wird verdoppelt. Das ist vergleichbar. Es wird ein jeder tätig nach seiner Dynamis, nach seiner Kraft, seiner Dynamik, Manche sind etwas träger, brauchen länger, bis sie damit um die Ecke kommen, was sie so anvertraut bekamen, sind dann vielleicht stetiger, nicht so sprunghaft, gewissenhafter als die, die alles anfangen, alles anstoßen und sonst andere weitermachen. Ja, Dynamo, dieser Antrieb, ne? Denn der ist auch verschieden. Und das Dynamit, die Sprengkraft, ist nicht bei jedem gleich. Vielleicht kann es auch nicht jeder aushalten, wenn da jeder mit Sprengkraft um die Ecke kommt, sondern lieber etwas moderat. Man kann mal dem einen, mal dem anderen besser zuhören, je nachdem. Aber der Herr gibt einem jeden nach seiner Dynamis, nach seiner Kraft, nach seinem Vermögen. Und was dabei herauskommt, ob es aus 2 4 werden, aus 1 5, das anerkennt der Herr als vollständige Frucht, auch wenn ein anderer 10 erwirtschaftet hat. Beide haben das Vermögen nach ihrem Vermögen vermehrt. Nach ihrer Dynamik, ihrem Dynamo, ihrem Dynamit. Der Herr erwartet Frucht entsprechend unserer Handlungsfähigkeit, unserer Geschicklichkeit. Die ist natürlich durch Übung ausbaufähig. Wie alles, was man lernt, ist durch Übung ausbaufähig. Wenn man in der Schule ist und lernt was, und dann bleibt es ja nicht immer so, sondern man baut darauf auf und lernt mehr. Und dann hat man Grundlagen und macht weiter. Grundkurs, Aufbaukurs, was auch immer. Wenn unser Horizont erweitert wird, sollten wir uns dafür öffnen. Hier gilt nicht, das haben wir noch nie gemacht. Vor 5 Jahren wurde ich überraschend gefragt von einem jungen Paar, ob ich sie traue, ob ich die gottesdienstliche Feier ausrichte mit Predigt und Zeremonie und so weiter. Juristisch waren sie schon getraut, aber das Gottesdienstliche, das war ihnen sehr wichtig. Und das sollte ich machen. Habe ich noch nie gemacht. Das macht ein Arzt ungefähr so oft, wie ein Pastor eine Mandelentzündung behandelt. Ich habe mich dem nicht verwehrt und ich denke heute noch gern daran, wie schön es war, diese Herausforderung anzunehmen. Der Herr fordert uns heraus, ohne uns zu überfordern oder zu unterfordern. Und das ist genau das Wichtige. Er kennt genau den Punkt, wie wir angemessen gefordert werden. So dass wir auch gefördert werden, ja? Fordern, fördern, das hängt doch zusammen. Es geht ihm vor allen Dingen zuerst um uns und nicht um den Ertrag. Und dass die Frucht unterschiedlich wird, sehen wir auch im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Noch innerhalb des guten Landes gibt es Unterschiede, nämlich: Es brachte Frucht, etliches 30-fach, etliches 60-fach, etliches 100-fach. Es gibt keinen Tadel für 30-fach. Nicht jeder hat gleich gute Voraussetzungen. Viele kommen spät zu Jesus, stehen vorher müßig herum auf dem Marktplatz des Lebens. Davon erzählt ein anderes Gleichnis, das mich auch sehr fasziniert. Wo der Herr des Weinbergs alle paar Stunden geht und noch Leute findet. Und oh, ich finde das so dramatisch gut. Am Ende arbeiten welche noch 1 Stunde. Und der treibt es auf die Spitze, gibt diesen zuerst den Lohn und zwar den vollen. Er hätte es auch andersrum machen können. Und wenn die weg wären, die Ersten, und hätten sich zufrieden gegeben mit dem, was vereinbart war, ein Tageslohn, 1 Denar, dann hätten die Letzten dasselbe bekommen. Hätte es keinen Ärger gegeben. Aber Jesus treibt es immer wieder auf die Spitze, um das Herz eines Menschen zu offenbaren. Und natürlich, um das Herz zu gewinnen. Wenn sich jemand dann spät, 1 Stunde vor Schluss, ein paar Minuten vor Schluss, wie der Schächer am Kreuz, rufen lässt, gewinnen lässt, selig wird, selig stirbt, dann bedauern diese Menschen, nicht früher dabei gewesen zu sein. nicht ein sinnvolles Leben gehabt zu haben. Die hundertfache Frucht ist keine Zeit mehr. Ich habe mal gebetet, Herr, lass mich mindestens 90-fach Frucht bringen. Habe ich nicht zu beurteilen. Wir sind alle mehrfach unbegabt. Wir sind alle mehrfach unbegabt. Gut zu wissen, womit. Dann mühen wir uns nicht an unpassenden Stellen. Manche springen immer irgendwo rein, wo eine Lücke ist. Ja, einer muss es ja machen, werden darüber unzufrieden. Weil zu viele Leute sagen, ich bin talentfrei. Habt ihr schon mal gehört, ich bin talentfrei? Das ist eine wohlklingende Ausrede, wenn man das nicht machen will. Willst eine Arbeit du vermeiden, so lerne klagen, ohne zu leiden. Ja. Jeder hat ein anderes Spektrum an Gaben. Diesbezüglich sind wir nicht uninformiert und auch nicht uniformiert. Nicht uninformiert und nicht uniformiert. Jeder hat ein anderes Spektrum an Gaben. Wie sind wir denn informiert darüber? Ja, es gibt da ganze Kataloge. Klingt vielleicht ein bisschen despektierlich, von Gottes Gaben wie in Katalogen zu sprechen, aber man nennt es halt so Gabenkataloge. Am leichtesten zu merken, 1. Korinther 12, Römer 12, also die 12 zweimal. Da gibt es jede Menge an verschiedenen Gaben, die da berichtet werden. Ja, was macht man mit einem Katalog? Man sucht sich was aus. Denkt man. Jeder hat doch schon mal einen Katalog durchgeblättert und es ist umgekehrt. Das, was da steht, sucht dich aus. Springt dich an. Ist das nicht so? Es ist doch so, wenn auch wir in der Bibel lesen, dann suchen uns bestimmte Worte des Herrn aus. Sprechen uns an, springen uns an. Und wenn ihr in Gabenkatalogen lest, dann kann es sein, dass ihr bei 25 Gaben denkt, ja schön, dass das auch gibt. Für andere auch schön. Und bei 1, 2, 3 Dingen, da spricht es sich an, da springt es dich an. Diese Gaben aus Gottes Angebot haben dich ausgesucht. Man kann auch sagen, Gott hat sie für dich ausgesucht. Gott hat dich für diese Gaben ausgesucht. Habt ihr schon mal probiert? Für manche ist es empfänglich, für andere nicht. Und was dich da anspricht, das solltest du ausprobieren. Ausbauen. Erwecke die Gabe, die in dir ist. Nun spreche ich hier nicht zu Neulingen im Glauben, die noch niemals mit Gaben was gemacht haben. Aber es gehört halt dazu, auch von den Anfängen zu sprechen und natürlich von der Steigerungsfähigkeit. Was angelegt ist, will wach geküsst werden, will bearbeitet werden, ausgebaut werden. Da sind wir nie fertig mit. Das, was dich anspricht, da liegt dein Pfund. Wörtlich steht im Griechischen für das Pfund das Wort Mine. Das ist so wie ein Talent, ein Geldwert. Klingt aber weniger nach Geld als vielmehr nach Sprengstoff, so eine Mine. Ja, was in dir ist, ist Sprengstoff. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was deine Mine bisher konnte. Da geht noch mehr. Was sind die Erfordernisse dieser Zeit? Und wie passen deine Möglichkeiten dazu? Das ist die spannende Frage, die wir uns jeden Tag stellen können. Was für Möglichkeiten, Fähigkeiten, was für Gaben haben wir? Es geht nicht nur um geistliche Gaben, sondern auch um natürliche Gaben. Kraft, Zeit, Geld. Jeder hat was davon. Oft ist es so, wer viel Geld hat, hat wenig Zeit, es auszugeben. Aber es gibt doch noch andere Möglichkeiten, Geld einzusetzen, als es selbst auszugeben. Da gibt es viele Möglichkeiten im Reich Gottes. Lass dein Brot über das Wasser fahren, du wirst es dann wieder finden nach langer Zeit. Viele werden gesegnet durch unsere Gaben, seien sie zum Beispiel finanziell, die wir dann zurückbekommen. Wer gibt, wird gesegnet. Geben ist seliger als nehmen. Also wir sind selbst gesegnet, wenn wir nicht nur auf unsere Dinge schauen. Aber Geld hat ja auch nicht jeder. Mehr Zeit vielleicht für andere zuzuhören. Mit der körperlichen Kraft ist das bei zunehmendem Alter so eine Sache, ne? Kennt ihr den Spruch, was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben? Das gilt für Jüngere, die noch richtig fitte Beine haben, denen es nichts ausmacht, ob sie dreimal hin und her laufen, weil sie dreimal was vergessen haben. Für Ältere heißt es, wenn die Beine nicht mehr so viel hergeben, ist es gut, wenn man noch was im Kopf hat. Verstand. Verstand bedeutet jetzt nicht nur Wissen, sondern Verständnis für andere und verständlich sein. Dinge beurteilen zu können. Ich denke, die Gabe der Erkenntnis ist zurzeit eine ganz wichtige Gabe. Unterscheidung der Geister. Glaub nicht an jeden Geist. Prüf die Geister, ob sie von Gott sind. Es sind viele falsche Propheten ausgegangen in diese Welt. Das steht schon seit 2000 Jahren in der Bibel. Verständig sein. Da gibt es ein dramatisches Wort bei Daniel. Die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen. Wir haben aber auch schon gehört, dass das nicht jedem recht ist, zur Einsicht zu kommen. Und deswegen geht der Vers dann auch so weiter. Werden vielen zur Einsicht verhelfen, darüber werden sie verfolgt. Eine Zeit lang. Steht schon bei Daniel. Ich finde das stark. Vieles, was in der Prophetie steht, ist jetzt so aktuell wie nie zuvor. Daniel wurde noch gesagt, versiegle dieses Buch. Du verstehst es selber nicht, was da steht. Musst du auch nicht. Geh schlafen. In der letzten Zeit werden viele es lesen und große Erkenntnis gewinnen. Man kann schon sagen, dass wir der letzten Zeit sehr nah oder schon direkt drin sind. Und dann ist dieses Buch auch ganz wichtig für uns. Die Offenbarung, fälschlich genannt des Johannes, sonst die Offenbarung Jesu Christi, wird häufig ein Buch mit sieben Siegeln genannt. Dann könnte ich wieder in Zungen brechen. Sieben Siegeln. Stimmt insofern, als da von sieben Siegeln die Rede ist, aber die bleiben nicht versiegelt, werden geöffnet. Dies ist kein Buch, das man nicht verstehen kann. Im Gegensatz zu Daniel bekam Johannes den Auftrag, das Buch nicht zu versiegeln, denn die Zeit ist nahe. Dient einander, heißt es bei 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 10. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Dann folgen zwei Beispiele. Wenn jemand redet, rede er als Gottes Wort. Ist das nicht anmaßend? Eine Predigt, die mag mal Rede als Gottes Wort sein, aber das ist damit nicht nur gemeint. Wenn jemand mit einem anderen redet, kann er es reden als Gottes Wort, als Hilfe dem anderen gegenüber, das auszurichten, was Gott ihm jetzt sagen will. Man nennt das prophetisch reden. Klingt jetzt so hoch gestochen. Aber genau das ist eine der Gaben, nach denen wir uns besonders ausstrecken sollen. Das bedeutet nur, einander zu reden, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Und da kann es oft vorkommen, dass wir einander Dinge sagen, die dem anderen dann so einleuchten, weil Gott sie ihm sagen will. Das kann ein Wort aus der Bibel sein, das kann aber auch ein praktisches Wort sein, was Gott dann mitteilt. Und so können wir reden als Gottes Wort. Unser Reden ist dadurch sehr aufgewertet, sehr wichtig, sehr wertvoll und nicht egal. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, heißt es auch noch bei Petrus, dienen. Das hat Paulus als eine seiner Hauptaufgaben gesehen. Wir sind nicht Herren über euren Glauben, sondern Gehilfen, eure Freude. Man könnte heute auch sagen, Gehilfen, eure Freude. Wenn wir einander nicht beherrschen, das ist schon wunderbar. Dann haben wir schon die besten Voraussetzungen, dann sind wir dem Teufel ganz weit weg. Mit Demut kann er nichts anfangen. Sind wir demütig, hören aufeinander, dienen einander, achten einen anderen höher als sich selbst, dann sind wir in einer guten Gemeinschaft, so wie der Herr das möchte. Dienen. Die längste Dienstzeit eines Lebens verbringt man gemeinhin im Beruf. Nun, was machen die Menschen im Beruf? Dienen sie darin den anderen oder dienen sie nur den Vorschriften, den Paragraphen und damit sich selbst, damit sie bloß keinerlei Risiko eingehen? Aber sind Vorschriften nicht wichtig? Klar sind Regeln wichtig. Aber jeder hat einen Ermessensspielraum innerhalb der Vorschriften. Man ist doch immer auch froh, wenn man in irgendeinem Büro ist und kriegt nicht nur gesagt, der Paragraph sowieso erlaubt, die sondern gar nichts, sonst gehen sie da fort. Sondern ja, da ist noch ein Spielraum. Ich kann ihnen entgegenkommen. Auch ein Arzt kann einem Patienten entgegenkommen und nicht nur sagen, friss oder stirb, sondern auch schauen, womit kann der Mensch leben, was kann man ihm anbieten. Vielleicht erst mal einen Schritt weit und dann sehen wir weiter. Das ist Dienst, nicht nur an den Vorschriften oder was beim Arzt dann halt die strengen Behandlungsregeln wären. So geht's und anders geht's nicht und dann verschreibe ich was und dann schmeißt du das wahrscheinlich weg. Ja. Ja, Vorschriften, ja, jeder hat einen Ermessensspielraum, um Hilfe zu leisten oder Hilfe zu verweigern. Nö, ich helfe dir nicht, das könnte mir schaden. Da könnte ich Schwierigkeiten bekommen, wenn ich dir diese oder jene Bescheinigung ausstelle. Auch wenn sie gerechtfertigt ist, natürlich. Aber wenn du Asthma hast, ich verschreibe dir lieber mehr Medikamente als eine Befreiung. Dann habe ich keine Schwierigkeiten. Das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Jeder hat einen Messenspielraum. Bonhoeffer schreibt vom Mann der Pflicht. Der Mann der Pflicht. Klingt doch gut, ne? Er schreibt, der Mann der Pflicht ergreift das Befohlene als das Gewisseste. Da hat man doch was. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich mache nur, was ich machen muss. Was ich gesagt kriege. So steht's da. Ich ergreife das Befohlene als das Gewisseste. Dann kann mir keiner was. Dann kann ich ja nicht helfen. Bonhoeffer sagt, in der Beschränkung auf das Pflichtgemäße kommt es niemals zum Wagnis der auf eigenste Verantwortung hin geschehenden Tat. In der Beschränkung auf das Pflichtgemäße, in dieser Beschränkung kommt es niemals zu einem Wagnis einer auf eigenste Verantwortung hin geschehenden Tat, wenn man sie als nötig erachtet, um der Barmherzigkeit willen, dann tut man sie nicht, weil es wäre gegen die Pflicht. Und Bonhoeffer sagt dann noch, Der Mann der Pflicht wird schließlich auch noch dem Teufel gegenüber seine Pflicht erfüllen müssen. Ich bin so fasziniert von Bonhoeffer, das ist ein Prophet, auch für unsere Zeit. Er redet noch, obwohl er gestorben ist. Diese Sätze stehen in seiner Schrift nach 10 Jahren. Einleitend heißt es dort: Im Zusammenleben der Menschen gibt es Gesetze, die stärker sind als alles, was sich über sie erheben zu können glaubt. Im Zusammenleben der Menschen gibt es Gesetze von oben, die stärker sind als alles, was sich über sie erheben zu können glaubt. Am Ende beantwortet er die Frage, wer hält stand? Er fragt, wer hält stand? Der Mann der Pflicht sicher nicht, sondern der Verantwortliche, dessen Leben nichts sein will als eine Antwort auf Gottes Frage und Ruf. Der Verantwortliche hält stand, dessen Leben nichts sein will als eine Antwort auf Gottes Frage und Ruf. Zum Anfang, handelt, bis ich komme. Dieses Handeln, wie lange dauert das immer? Was ist die Einheit des Handelns? Die zeitliche Einheit? Eine Woche, ein Monat, ein Jahr?
Bis er wiederkommt.
Und die Unterteilung dieser Zeit rechnet sich in Tagen. Die Handlungseinheit, die wir haben, ist immer ein Tag. Und für diesen einen Tag sind wir verantwortlich. Deswegen ist es auch sehr wichtig, sich nicht Gedanken zu machen, was in 3 Monaten ist. Wir werden allerorten geängstigt hier im Herbst und schaut rund im Winter. Und im Herbst wird es heiß, im Winter wird es kalt, in verschiedener Weise. Werden wir geängstigt, ja, heißer Herbst bezüglich, was weiß ich, Maßnahmen. Und lasst euch darüber nicht ängstigen, das ist nicht eure Verantwortung, weder für Schüler, noch für Arbeitnehmer, noch für sonst irgendjemand. Das ist die Verantwortung des Herrn, in dessen Hand wir stehen. Wir haben uns nicht Gedanken zu machen, nichts, sondern es ist vom Teufel, wenn wir eingeredet bekommen, mach dir gefälligst Sorgen um den Herbst. Und dann, lache ich doch drüber. Das ist überhaupt nicht meine Verantwortung. Ich mache mir Gedanken um diesen einen Tag. Ich handle an diesem einen Tag mit den Gaben, die ich habe. Das andere steht in der Hand des Herrn. Er kann bis dahin stürzen, er kann vieles ändern. Und wenn sich irgendwas nicht so ändert, wie wir es wünschen, dann ist er bei uns alle Tage. Alle Tage, die Einheit, Tag. Handelt, bis ich komme. Handeln kommt vom griechischen Wort Pragma. Das gefällt mir gut, kennen wir auch ein Fremdwort. Pragmatisch sein. Das bezeichnet ein Verhalten, welches, wenn es die Gegebenheiten erfordern, das praktische Handeln über die theoretische Vernunft stellt. Pragmatisch sein ist ein Verhalten, die praktische Handlungsweise über die theoretische Vernunft zu stellen, wenn es erforderlich wird. Theoretisch vernünftig klingt, befolge ich die Verordnungen vorsichtshalber mehr als verlangt, dann vermeide ich Schwierigkeiten. Und wenn ich dabei Versammlungen zu vermeiden habe, dann ist es halt so. Wird schon wieder werden. Liebe Regierung, lass so ein bisschen locker, dass wir uns wieder so schön treffen können wie früher. War immer so gemütlich. Die Christen wurden in diesen Jahrzehnten nicht vorbereitet auf diese Zeit. Wir sind auch sehr enttäuscht von vielen Freikirchen, wie sie mitlaufen, alles mitmachen, das Befohlene als das Gewisseste ergreifen, ihre Pflicht tun, sich nicht zu Schulden kommen lassen, weil bei uns darf niemand ins Gerede kommen, als hätte hier einer sich das Zeh geholt. Das darf nicht sein. Dann machen wir lieber noch ein bisschen mehr Abstand von der Gemeinschaft. Das ist sehr enttäuschend, ja. Wird schon wieder werden. Wonach sehnen wir uns zurück? Wir sollten uns nach vorne sehnen, nach dem, was der Herr bereit hat. Tag für Tag, bis er kommt. Praktisch Handelnde ducken sich nicht weg. Pragmatische Menschen vermeiden nicht Versammlungen, auch wenn es theoretisch vernünftig klingt, sondern bleiben beständig in der Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Wenn im Hebräerbrief gemahnt wird, die Versammlungen nicht zu verlassen, so ist doch die Grundvoraussetzung dafür, dass es ununterbrochen solche gibt. Jetzt hätte sich der Schreiber gar nicht vorstellen können, dass es mal die Versammlungen nicht gibt, sondern nur, dass es Menschen gibt, die da nicht mehr hingehen, weil sie müde geworden sind und keine Erwartung mehr haben. Nicht verlassen unsere Versammlungen und auch nicht ausfallen lassen. Lasst die Hände nicht sinken, macht normal weiter. Normal ist, was Gott will, egal welche Normalität der Zeitgeist verkündet. Unser Normales wird zum Besonderen, weil es die meisten unterlassen, aus Furcht oder falscher Untertänigkeit. Der Herr sagt, weiche nicht, lass die Hände nicht sinken, nur weil es statt Zustimmung plötzlich Ablehnung gibt. Für die gleiche Einstellung, die wir jetzt haben, konnten wir vor 10 Jahren noch Zustimmung bekommen. Jetzt gibt es plötzlich Ablehnung. Das ist doch egal. Es kommt auf die Zustimmung des Herrn an. Lebe ich nun Menschen oder Gott zu gefallen? Sagt Paulus, wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, wäre ich Christi Knecht nicht. Lass deine rote Linie nicht verschieben. Nicht so millimeterweise, scheibchenweise und noch ein bisschen geht noch, ein bisschen geht noch. Und plötzlich ist die schiefe Ebene da, sodass man nicht mehr hochkommt. Wir werden auch gebraucht werden. Wir werden wirklich gebraucht für viele Geschwister, die sich verlaufen haben, die es noch gar nicht wissen, die uns für eingebildet halten, weil wir das so sagen. Wir werden gebraucht. Viele werden Befreiung brauchen, Heilung brauchen und Verständnis brauchen. Die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen. Wir können Haushalter sein über Gottes Gaben. Es gibt zum Glück nur eine einzige Erwartung an Haushalter. Welche ist das?
Treue.
Treue. Ist doch schön, ne? Das ist entspannend. Kein bestimmtes Maß an Erfolg oder Frucht, sondern Treue. Da kann man auch manchmal treu doof sein. Hauptsache, man steht wieder auf, wenn man hingefallen ist. Am Ende dieser Predigt, ja, am Ende dieses Gleichnisses bleibt es dem Herrn überlassen, seine Gaben zu bewerten. Die Knechte haben betont, deine Gabe hat es gemacht, dein Pfund hat das erbracht, was ja auch heute entspannend ist. Ich habe mitgemacht, aber ich habe es nicht gebracht, du hast es gebracht. Ich war an der Stelle, die du von mir haben wolltest. Das ist übrigens kein Verzicht, sondern das macht so richtig satt. Wisst ihr, dass Jesus die ganze Zeit gegessen hat? Er sagte, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat. Die hat er immer getan, den Willen. Er ist ständig satt gewesen. So dürfen wir es auch tun, denn wie ihn sein Vater sendet, so sendet er uns. Am Ende ist es dem Herrn überlassen, das Geringe an seinen Gaben zu betonen. Es kommt dann zu einer Umwertung der Werte, was in dieser Zeit viel erschien, ist in der Ewigkeit wenig. 5 Pfund, 10 Pfund. Der Herr sagt nämlich, du bist über wenigem treu gewesen. Er sagt, was ich dir gegeben habe. So viel war es nicht, aber du warst treu darüber. Ich will dich über viel setzen. Und dabei liegt dann der Schwerpunkt nicht auf noch mehr Arbeit, sondern auf Feiern. Denn er sagt, geh ein, du treuer Knecht, zu deines Herrn. Freude. Amen.